Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier bei Body and Balance on Air, deinem Podcast für Wissenschaft und Wirklichkeit. Ich bin dein Host in diesem Podcast, Dr. Katharina Kessel, und heute habe ich noch eine Katharina eingeladen, nämlich Dr. Katharina Maybach. Katharina ist Gynäkologin und Ernährungsmedizinerin und setzt das Thema Ernährung halt auch ganz viel in ihren Sprechstunden für Frauen ein. Frauengesundheit ist aber jetzt heute nicht unser Thema. Wir haben uns nämlich über Brot unterhalten, weil ich das ein wichtiges Thema tatsächlich finde. In der praktischen Arbeit treffe ich es leider immer noch sehr oft, dass Menschen der Auffassung sind, dass Brot an sich ein schlechtes Lebensmittel ist. Und dann verzichten sie auf Brot. Und das ist sehr schade, weil hier geht viel Wertvolles in der Ernährung verloren, wenn wir auf Brot verzichten. Brot ist natürlich nicht gleich Brot, aber wir haben eigentlich keine Hinweise, solange Brot vollwertig und vollkornig ist sozusagen, ja, dass es für uns schlecht wäre oder ungesund, ganz im Gegenteil sogar. Und tatsächlich muss man sagen, trifft das auch auf Supermarktbrot zu. Ja, wie gesagt, der Zusatz muss sein, das muss ein Vollkorn-Vollwertbrot eben sein. Sonstige Zusätze tatsächlich, da fehlt uns eigentlich das Outcome dazu. Wir sprechen aber in dieser Folge vor allem auch über das Brot selber backen und was das vielleicht für Vorteile für dich haben kann. Und ja, ich würde sagen, überzeug dich einfach selbst in dieser Folge davon, dass du durchaus mal ein Butterbrot essen darfst. Okay, also wir unterhalten uns heute über das Thema Brot und ich freue mich, dass ich einen versierten Gast habe hier vor mir sitzen, Dr. Katharina Maybach. Katharina, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Genau. Also Katharina und Katharina, das ist jetzt der Nerd-Podcast über das Thema Brot. Und das Thema Brot interessiert mich vor allem oder ist von Interesse, glaube ich, weil ich doch in der Einzelarbeit, die ich ja mache oder auch so, immer wieder dieses Mindset treffe, dass Brot ja ungesund ist oder dass Brot per se dick macht oder ja, eben die Leute versuchen, Brot zu vermeiden, weil sie auch sagen, sie würden es gar nicht mehr vertragen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass wir das Thema noch mal ein bisschen detailliert einordnen. Katharina, du bist ja auch eine begeisterte Bäckerin, oder?
Ja, ist richtig. Genau. Also ich bin in der Corona-Zeit so mehr oder weniger dazu gekommen. Da hatte ich meinen ersten Sauerteig angesetzt, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Und seitdem, ja, bin ich in love sozusagen. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Und ja, wie du schon sagst, wenn man es richtig anstellt, eben auch ein, ja, eigentlich ein Superfood sozusagen, was eigentlich sehr verträglich ist.
Ja, du bist ja eigentlich, du bist ja Gynäkologin, aber du machst ja auch ganz viel mit Ernährungsmedizin. Genau. Ne? Das heißt, du als, sage ich mal, Ernährungsmedizinerin sagst, dass Brot ein wertvolles Lebensmittel ist. Magst du uns das mal ein bisschen auseinandersetzen? Welche Vorteile haben wir denn eigentlich von Brot, wenn wir das essen?
Ja, genau. Also ich habe mich ernährungsmedizinisch eben auch weitergebildet, habe dann Ernährungsmediziner noch zusätzlich gemacht. Und von daher ja, kann ich das schon auch ein bisschen einschätzen, dass es einfach so ist, wenn man, sage ich mal, das richtige Brot ist, sprich eben im besten Fall halt Vollkornbrot, das eine lange Teigreife hatte, Sauerteigbrot ist auch immer eine super Sache, dann haben wir da so ein tolles Konglomerat an Nährstoffen. Also man hat Eiweiße, du hast komplexe Kohlenhydrate, die dich lange satt machen. Du hast Mikronährstoffe, Vitamine mit an Bord, Zink, Magnesium. Also es ist einfach von daher sehr wertvoll. Ist ja auch wirklich seit Jahrtausenden schon Nahrungsmittel Nummer eins. Und das sollten wir auch mal wieder so im Blick bekommen, wie wertvoll das Brot ist, wie vielfältig das auch ist. Und von daher setze ich das auch bei mir in der Ernährungsberatung gerne sozusagen ein, dass ich den Patientinnen klar mache, wenn sie eben das Richtige essen, dass sie da eben sehr von profitieren können und das auch gut vertragen werden in der Regel.
Ja. Ja, ein Thema, was viele ja auch haben, immer mit gesunder Ernährung, ist, dass sie keine Zeit hätten, ne, eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Und ich finde immer, wenn man ja ein gutes Brot zu Hause hat und vielleicht noch einen gescheiten Aufstrich irgendwie so, dass man damit schon mal eine Mahlzeit quasi gut überbrücken kann, ne, oder ersetzen kann, finde ich. Würdest du das genauso sehen?
Ja, definitiv. Also ich sage dann auch immer, auch wenn jemand, es gibt ja auch manche, die nach einem Haferflocken, Frühstück zum Beispiel, sagen, oh, nach 2-3 Stunden habe ich schon wieder so ein bisschen Hunger, dann sage ich auch, dann ja, schmier dir doch eine Scheibe Vollkornbrot mit einem schönen eiweißreichen Aufstrich und noch ein bisschen Gemüse dazu als Zwischensnack. Das ist super. Also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen dann.
Mhm. Ja. Weißt du, wie lange Brot schon zu unserer Ernährung dazugehört? Oder hast du dazu ein paar Infos für uns?
Also das ist schon richtig. Es ist eins, wie gesagt, der ersten Nahrungsmittel, die wir überhaupt hatten. Wie gesagt, Wasser, Mehl, Salz. Mehr ist es ja letztendlich nicht. Und die Mikroorganismen dann. Mhm. Und ja, ich habe mich da auch mal so ein bisschen dazu belesen. Es ist einfach so, dass anscheinend schon 3700 vor Christus das erste Mal ein Sauerteig gelockertes Brot in Ägypten gemacht wurde. Seitdem gibt es eben wohl Brot. Und ja, die ersten Berufsbäcker, die gab es in Rom wohl 200 vor Christus schon. Und ja, also Brot ist eben seit Menschengedenken einfach gehört zu unseren Grundnahrungsmitteln.
Genau, die ersten Funde von Brot tatsächlich sind sogar noch älter. Also die ältesten Funde von etwas, das so wie Brot, ne? Also ja. Man kann sich vorstellen, vielleicht so ein Fladenbrot auf dem Feuer gebacken, sind schon 120.000 Jahre alt.
Ja, krass.
Tatsächlich.
Wahnsinn.
Und es gibt ja diese Stätte Göbekli Tepe in der Türkei. Aha. Das ist ja so ein bisschen, was so als Wiege der Agrarrevolution sozusagen betrachtet wird. Und da hat man auch schon ganz viel so Teig- oder Getreidereste in großen Bottichen gefunden. Und ich glaube, man streitet sich so ein bisschen darüber, was der Mensch dort zuerst gefunden hat, das Bier oder Brot.
Ja.
So, dass man vielleicht davon ausgeht, dass wahrscheinlich erst das Bier erfunden wurde und die mit den Resten
genau.
dann ja irgendwas machen mussten.
Richtig.
Und das ist dann quasi das, was hier vielleicht auch heute unser Sauerteig ist.
Ja,
ne?
Genau.
Dass dann eben dieser Getreidebrei mal ins Feuer gefallen ist. So, ich stelle mir das ja immer so praktisch vor vielleicht. Und einer gesagt hat, hey, das schmeckt
ganz
irgendwie
gut.
Ganz gut.
Ja.
Genau. Dass es eben, wie du ja auch sagst, einfach ein Grundnahrungsmittel geworden ist, weil es eben so gut sättigend auch ist, ne? Und wahrscheinlich
Richtig.
Auch sehr schmackhaft dann in dem Vergleich zu dem, was vielleicht die Natur vorher für uns bereit gehalten hat. Wenn du jetzt Brot machst, du hast Sauerteig angesprochen, ist das besonders schwer? Kann das eigentlich jeder zu Hause selber machen? Oder
also eigentlich
wie würdest
kann das,
du das sehen?
Jeder zu Hause selber machen. Man muss am Anfang ein bisschen, sage ich mal, insofern Zeit investieren, dass man meistens eine Woche braucht, bis dann dieser Sauerteig auch ein Sauerteig ist, sozusagen ein Ansatz. Da muss man eben regelmäßig dann also zu dem Mehl und dem Wasser am Anfang eben immer wieder den mit Mehl und Wasser füttern, sodass dann diese Mikroorganismen, die Milchsäurebakterien, schön anwachsen. Und dann hat man eben diesen Sauerteigansatz, den ich ungefähr einmal in der Woche dann eben insofern fütter, dass ich wieder neues Mehl, neues Wasser und ein kleines bisschen von dem Ansatz dazugebe. Und mehr ist es nicht. Also bei uns zu Hause sind es die einzigen Haustiere, die wir haben. Aber ja, einmal die Woche muss man sich da kurz Zeit für nehmen. Aber also ich bin ja auch relativ gut beschäftigt und ich kriege das auch ganz gut hin. Also das ist nichts, was jetzt sehr zeitaufwendig von daher ist, ne?
Mhm.
Ja.
Nee, genau, die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Bei uns sind das auch die einzigen lebenden Haustiere, die wir haben, außer den Eichhörnchen im Garten.
Ja.
Und ich finde auch, das ist einfach etwas, das kann man ja auch so nebenbei machen. Ne?
Genau.
Also dieses Füttern dauert ein paar Minuten so nebenbei. Und was ich so schön finde daran, dass diese Zubereitung dann von so einem Sauerteigbrot, das hat ja auch so was Entschleunigendes.
Total.
Ne? Also, dass man eben... man hat die Teigruhe, man hat die Arbeitsschritte dazwischen, dass man sich immer mal wieder damit beschäftigt. Ich betrachte das auch immer ein gutes Lernfeld, so, ne, für die eigene Geduld
ja.
und Hingabe vielleicht auch. Ne?
Also für mich ist es auch so ein Meditationsersatz, glaube ich.
Ja,
also ich mache
auf jeden
persönlich
Fall.
Jetzt keine Meditation oder so, aber ich denke mal so immer, wenn ich vor dem Ofen dann so sitze oder schon am Anfang, wenn man so den Teig herstellt und dann wartet, bis der sozusagen soweit ist, das ist, ja, wie du schon sagst, hat was total Entschleunigendes.
Ja, und was Sinnliches auch.
Mhm.
Ne? Also wenn man so mit den Händen arbeitet, finde ich, also ich
ja.
bin da total so ein Schmuddelkind. Ich
ja,
muss immer mit den
auch.
Händen überall mitarbeiten. Genau, und das finde ich auch immer sehr schön. Was passiert denn eigentlich, wenn ich mein Brot mit Sauerteig mache im Vergleich zu einer, ich sag mal, normalen herkömmlichen Brotherstellung?
Genau.
Welche Vorteile hat das?
Also du brauchst natürlich mehr Zeit, weil diese Mikroorganismen das Mehl erstmal bearbeiten müssen. Aber die Vorteile, die halt dann da sind, sind, dass diese Mikroorganismen in der Zeit einfach das Mehl aufschlüsseln. Also die führen dazu, dass die im Mehl vorhandenen Mineralstoffe, Vitamine und die ganzen gesundheitsförderlichen Stoffe sozusagen besser aufgeschlüsselt werden. Und dann, wenn wir das Brot essen, es erstens besser bekömmlich ist, weil die ganzen Zuckeralkohole eben gut verarbeitet wurden und dann eben auch diese ganzen Mineralstoffe besser vom Körper aufgenommen werden können, als wenn du ein Brot hast, das eben industriell hergestellt ist und schnell mit Hefe hochgezogen. Die Zeit haben die einfach da nicht. Und das ist eben auch das, was das häufig dann unbekömmlich macht.
Genau. Ja, genau. Das ist ja das, was viele Leute sagen, ne? Dass sie jetzt Brot nicht mehr vertragen würden. Ich war jetzt kürzlich eine Woche in Italien und da habe ich aber auch tatsächlich festgestellt, dass wenn ich da so eine frische Pasta esse, dass sie mir definitiv schwerer im Magen liegt, als wenn ich jetzt eine Pizza esse. Ja, also ich habe eine große Studie angelegt von mir selbst mit Pasta und Pizza testen. Bin dann auch, ne, gehe dann auch davon aus, dass dort, wo wir Pizza gegessen haben, zumindest die auch ein bisschen Zeit in die Herstellung des Teigs vielleicht investiert haben, was wir eben bei einer Pasta ja nicht haben. Ja. Ne? Da mischen wir einfach die Zutaten, dann wird die Pasta hergestellt und es gibt keinen Fermentationsprozess, keinen Reifeprozess, keine Teigruhe in dem Sinne, wie wir es da haben, sodass ich da die Erfahrung auf jeden Fall gemacht habe. Also du würdest sagen, dass die Bekömmlichkeit von Brot nicht am Brot selber liegt oder am Getreide, dass wir Getreide nicht essen sollten, sondern an der Zubereitungsart?
Genau, also es kommt natürlich drauf an. Es gibt definitiv ja auch Menschen, die beispielsweise Gluten vermeiden sollten, ne, die eine Zöliakie haben, klar diagnostizierte. Also nicht jeder verträgt normales Brot, aber viele halt doch. Ne? Also bei der Zöliakie geht man aktuell davon aus, dass ungefähr 1% betroffen ist, 1% der Bevölkerung, was natürlich auch nicht wenig ist. Aber die anderen alle sozusagen dürften eigentlich, wenn es eben gut und mit einer langen Teigreife hergestellt ist, das Brot gut vertragen. Ne? Beim Vollkornbrot muss man sich so ein bisschen rantasten. Das liegt natürlich auch daran, dass Vollkornbrot recht viele Ballaststoffe hat. Da sollte man auch ausreichend dazu trinken. Und sich, wie gesagt, da nicht vielleicht überfordern, nicht jetzt gleich ein halbes Vollkornbrot am Tag essen, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Aber an sich habe ich da eigentlich gute Erfahrungen dann mit, wenn man sich da so rantastet.
Ja. Ja, meine Vermutung ist auch, ich habe letzte Woche ja mit Professor Smollig gesprochen. Wir auf der Bevölkerungsebene konsumieren wir ja viel zu wenig Ballaststoffe. Ja. Und die sind super wichtig für unsere Gesundheit. Und wenn wir dann natürlich Ballaststoffe essen auf einen Magen-Darm-Trakt, der da nicht dran gewöhnt ist, dann entstehen natürlich erstmal vielleicht Symptome, die ein bisschen unangenehm sind, heißt Blähung, Verstopfung und so weiter.
Ja.
Aber das ist wirklich eine Frage vielleicht der Gewöhnung. Welche Vorteile, also welche Vitamine, welche Mineralstoffe im Speziellen haben wir in Brot, wenn wir das konsumieren?
Also du hast
welche Vorteile
Eisen,
haben wir da?
Eisen hast du drin, das ist ja auch gerade auch für uns Frauen nicht so unwichtig. Mhm. Zink, gut für die Haut, gut für die Haare, Nägel und Magnesium ist auch mit dabei. Und bei den Vitaminen sind es vornehmlich die B-Vitamine, die aber auch für unser Nervenkostüm beispielsweise sehr wichtig sind. Und von daher wirklich wertvoll. Da kann man sich schon mal gut versorgen. Und meine Devise ist ja auch wirklich immer erstmal auf die Ernährung zu gucken, ob man da nicht Dinge optimieren kann, bevor man sich dann eben an die Supplements begibt. Mhm. Da muss man einfach dann erstmal schauen, dass man da vielleicht einfach das Beste rausholt.
Ja. Food first, sagen wir ja auch immer, ne?
Genau. Ja.
Ist Brot denn sehr kalorienreich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden vor mir habe und sage, der möchte abnehmen, muss ich dann sagen, weniger Brot auf jeden Fall oder Brot weglassen?
Naja, kalorienreich ist ja so eine Sache. Es ist halt, gerade wenn du das richtige Brot, wie gesagt, isst, mit den komplexen Kohlenhydraten eben recht sättigend. Ne? Es geht ja auch darum, dass man zufrieden und energiegeladen durch den Tag geht. Und von daher, klar, es hat Kalorien, es hat ja Kohlenhydrate ordentlich, aber das ist in den meisten Fällen, wenn man eben auch noch einen Tag vor sich hat, wo man eben auch Energie braucht, durchaus positiv zu sehen, dass ich mich damit lang satt halten kann und auch innerlich, sage ich mal, zufrieden bin. Ne? Als wenn ich jetzt einen Schokoriegel esse oder eben vielleicht nur was Eiweißhaltiges, was keinerlei Kohlenhydrate hat. Da könnte es dann eben schon sein, dass ich irgendwann dann auch wieder in so ein Hungerloch falle, sage ich mal. Von daher ist es, auch was das angeht, eigentlich ein wertvolles Lebensmittel, wenn man es jetzt nicht übertreibt, ne? Klar.
Ja. Ich habe eine Studie gefunden von 2015, war die, die gezeigt hat, dass die der Brotkonsum abgenommen hat in den Jahren nach 1990, glaube ich, 2000 und trotzdem Übergewicht zugenommen hat. Ne? Also, dass die Menschen geglaubt haben, oder das war so ein bisschen das Narrativ, das verbreitet wurde, ne? Dass Brot oder Kohlenhydrate eben schlecht für uns sind und Brot im Speziellen. Mhm. Ich erinnere mich auch wirklich an einige Ernährungsworkshops, in denen ich war, wo Leute das gesagt haben, dass Brot eigentlich das Problem ist, dass man das weglassen sollte. Aber die Kurve für Übergewicht ist ja trotzdem weiter hochgegangen. Ne? Das heißt, dieses Outcome, das Brot jetzt dick macht, haben wir schon mal nicht. Ne? Also das passt nicht zusammen. Und auch solange, wie du sagst, ne, dass wir dort eben ausreichend Ballaststoffe drin haben, dass wir auch eine positive Wirkung zum Beispiel bei Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes haben. Ne? Das ist ja eigentlich eine der Zivilisationskrankheiten, die uns gerade am meisten Sorgen macht. Und wenn wir dort eben mit Ballaststoffen sogar angereichertes Brot haben, ne, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal über Supermarktbrot, dass wir dann auch eine positive Wirkung haben.
Ja.
Jetzt glauben ja viele Leute, ne, wir haben jetzt gesprochen, hier selber backen, super schön, meditativ und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, da habe ich keinen Kopf für.
Ja.
Ich kann jetzt nicht selber backen, ne, das überfordert mich. Wo bekomme ich denn jetzt Brot her, das dem selbstgebackenen Brot quasi gleichwertig ist?
Also eigentlich hat jeder relativ in der Nähe sicherlich irgendwo eine Bäckerei, wo man sich auch informieren kann. Die Bäcker haben das schon jetzt auch gemerkt, dass das ein Thema ist. Also ich sehe das auch in immer mehr Bäckereien, dass die eben auch damit werben, lange Teigführung und wenig Zutaten. Also da sollte eigentlich jeder relativ gut fündig werden. Ne? Also einfach mal beim Bäcker nachfragen auf, nach entweder Zutaten fragen oder eben wie lang so die Teigführung war. Bei den meisten Bäckerbroten ist das schon recht gut eigentlich. Da kann man sich gut versorgen.
Ja.
Ja.
Und wie ist es jetzt, wenn ich Brot im Supermarkt kaufe?
Ja, das ist natürlich auch, die steigen auch langsam auf den Trend so ein bisschen auf, habe ich schon gesehen. Also da gibt es auch schon so die ersten Produkte, die auch damit werben, eben, dass eben eine längere Teigführung gemacht wurde. Da würde ich auch immer schauen, erstens, ja, wie ist der Ballaststoffgehalt, wie ist die Zutatenliste, ne? Sind da so viele Hilfsstoffe drin, die dazu geführt haben, dass das vielleicht ganz schnell hochgezogen wurde, das Brot. Und dann halt auch eher immer auf die Vollkornvariante greifen. Also das ist eigentlich immer eine relativ sichere Bank. Also bevor ich mir das Weißbrot-Toast dann da nehme. Und das ist ja auch wirklich, also ich finde, wenn ich so eine Scheibe Weißbrot-Toast gegessen habe, also da wird man ja nie von satt. Also das ist halt auch wirklich, nee. Da kann man wirklich ein ganzes Brot von essen, bis man sagt, okay, jetzt geht's einigermaßen. Also das ist ein Riesenunterschied zum Vollkornbrot einfach. Ne? Und das ist einfach so das Einzige, was man da dann auch beachten sollte.
Ja, das stelle ich auch für. Meine Kinder essen sehr gerne Toastbrot.
Ja.
Und der Kompromiss, den wir machen, ich sage, wir kaufen Vollkorntoast. Und da muss ich auch sagen, habe ich mal mich mit den Zutatenlisten hinten drauf beschäftigt.
Ja.
Und ich hätte, ich weiß gar nicht, ob man im Podcast Schleichwerbung machen darf, aber ich sage das jetzt einfach mal. Aber so eine bekannte Marke mit G, sag ich mal, wo Gold vorne drin vorkommt, ist tatsächlich, weil das Toastbrot ist gut.
Ne? Ja.
Also ist gut zusammengesetzt, da sind wenig Zutaten sozusagen drin. Es ist einfach nur das Brot und das hat auch Ballaststoffe. Wie gesagt, dann kann man auch guten Gewissens auf Toastbrot mal setzen.
Genau.
Gibt es denn Zusatzstoffe, von denen du weißt, dass die sich jetzt total ungesund auswirken würden oder die irgendwas in unserem Körper verursachen, auf die wir achten sollen?
Naja, das jetzt nicht so unbedingt, aber es ist einfach so, dass wenn man da eben sieht, dass da die Hilfsstoffe drin sind, die eben einfach die Teig also wenn da extrem viel Hefe eben dann drin ist, die oder andere Zusatzstoffe, die einfach die Teigführung verkürzen, dann ist es immer ungünstig, weil dann einfach dadurch keine Zeit war, diese Zuckeralkohole abzubauen. Und von daher würde ich da immer einfach, wie du schon sagst, auf eine recht kurze Zutatenliste schauen, dass da wenig drin ist, was uns einfach noch zusätzlich Beschwerden machen kann, weil das manchmal auch dann bei denjenigen, die sagen, ich vertrage das Gluten einfach nicht, ich lasse das Gluten komplett weg, habe ich ja auch ganz oft, dass sie dann einfach wirklich irgendwelche Zusatzstoffe, welche ist dann immer nicht ganz so klar, ja, aber möglicherweise auf die Zusatzstoffe in den Supermarktprodukten, die dazugeführt wurden, eben reagieren. Deswegen würde ich da einfach immer schauen und wirklich im Zweifel dann vielleicht lieber beim Bäcker kaufen und dort eben auch nochmal anschauen. Das können natürlich auch, ne? Großbäckereien können genauso gut mit Zusatzstoffen beladen sein, das Brot, da einfach dann auch nochmal mich schlau machen, was da eigentlich alles drin ist. Weil letztendlich für ein gutes Brot brauchst du nicht viele Zutaten.
Also, was brauche ich für ein gutes Brot?
Du brauchst Mehl, Wasser und Salz letztendlich, ne? Vielleicht ein bisschen Hefe, wenn man noch, wenn man nicht nur über Sauerteig gehen will. Und das war's. Ja. Also klar, man kann immer noch ein paar Saaten hinzufügen. Man kann das sehr individuell, das ist super. Also Brot ist ja auch super vielfältig, ne? Die verschiedenen Mehle, die wir haben, die verschiedenen Zubereitungsformen und ja, es ist einfach sehr schön.
Gibt es denn Mehlsorten, die verträglicher sind als andere oder wertvoller als andere?
Also da ist es eigentlich schon so, dass, dass da auch wieder der Vollkornanteil im Vordergrund steht. Man muss dann für sich selber auch so ein bisschen gucken, erstens, was mag ich gerne, und dann ist da jeder so individuell in der Verträglichkeit, dass ich da jetzt gar nicht sagen würde, Dinkelmehl ist auf jeden Fall besser als Weizenmehl zum Beispiel. Mhm. Ne? Da ist auch wirklich wieder entscheidend, wie wurde es zubereitet und was schmeckt mir gut. Da gibt es keine Mehle, wo ich jetzt sage, das ist das Supermehl, das sollte man auf jeden Fall verwenden. Mhm. Manche sagen, dass sie so diese Emma-Mehle, Urkornmehle, diese alten Sorten ein bisschen besser vertragen, aber unterschiedlich. Ja, also.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist auch immer ganz viel Placebo-Effekt dabei. Ne? Also ich habe schon auch oft Leute, die sagen, ja, ich backe aber nur mit Dinkelmehl.
Genau.
Und dann denke ich, ja, okay, kannst du gerne machen.
Genau.
Aber es ist irgendwie nicht, Dinkel hat sogar mehr Gluten
ist richtig,
als Weizenanteil. Und auch da, glaube ich, darf man einfach nach dem Geschmack gehen. Ich glaube immer, dass der Stress, den sich die Leute machen mit den Lebensmitteln oder den sie generell im Leben haben, sich tatsächlich negativer auf die Verdauung auswirken kann als das Lebensmittel selber. Würdest du das unterstützen?
Total. Also viele machen sich heutzutage wirklich sehr verrückt. Ich merke das immer in meinen Beratungen, dass ich so denke, ja, mehr Entspannung würde gut tun. Es muss nicht alles optimal laufen. Und es ist natürlich auch schwierig. Du kriegst heute von allen Seiten gesagt, mach das nicht, isst das nicht oder das tut nicht gut oder man sollte das und das essen. Und das verunsichert viele schon sehr, was ich auch nachvollziehen kann, wenn man nicht so im Thema ist. Und da versuche ich auch mal ein bisschen Entspannung reinzubringen. Also eben auch beim Thema Brot schauen, was schmeckt mir, was tut mir gut. Und dann so ein paar, sich an ein paar Regeln halten und dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Also wir zum Beispiel machen auch einfach super gerne Pizza aus normalem Weizenmehl, was eben auch ein bisschen länger, also eine längere Teigführung. Und da merken wir schon auch, dass es eben bekömmlicher ist. Aber das ist auch super, ne? Weil viele sagen, Gott, Pizza esse ich auf keinen Fall mit dem Weißmehl, kommt bei mir nicht ins Haus. Und da würde ich mir auch manchmal ein bisschen mehr Entspannung wünschen. Es soll ja auch Spaß machen, das.
Ja, der Genuss, ne, da geht, das hat Professor Smollig auch gesagt, das ist eigentlich ein großes Problem, dass wir, jeder weiß irgendwie heute angeblich, ne, welche Lebensmittel gefährlich, blöd oder ungesund sind.
Genau.
Aber keiner weiß mehr so richtig, wie man isst und
richtig
genießt, ne,
ja,
weil viele Leute dann beim Essen schon denken, oh Gott, hier hoffentlich ist es nicht das Falsche oder nicht zu viel.
Ja.
Und das alleine kann sich auf den Darm auswirken, ne? Also wie ich dann verdaue sozusagen.
Ja.
Ne? Wenn ich nämlich ein bisschen Stress habe beim Essen, dann kann ich auch nicht gut verdauen und dann habe ich vielleicht Bauchkrummeln. Und das ist natürlich leicht zu sagen, das Brot, ich habe wieder Brot gegessen, als vielleicht mal bei der eigentlichen Ursache hinzuschauen und eben vielleicht um mein Essverhalten auch nochmal ein bisschen zu hinterfragen.
Ja, und einfach...
Einfach
sich auch mal Zeit nehmen mit Freunden, Familie, das irgendwie wirklich zu genießen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die bei vielen wenig Platz findet. Ne? Dass man das zusammen vielleicht auch irgendwie herstellt und dann einfach mal wirklich mit Ruhe und Genuss und ohne schlechtes Gewissen dann wirklich mal genießt. Das ist schon, sollte ein bisschen
und
mehr
ohne
Platz.
Smartphone vor allem.
Ja, genau.
Dass man sich da nicht so gleichzeitig irgendwie die Videos anschaut, während man isst. Das Richtig. Ist auch eine gute Kombination.
Ja.
Du hast ja auch so ein schönes Zitat von Goethe auf unser gemeinsames Skript geschrieben. Das Richtig. Beschreibt das eigentlich ganz gut. Willst du das mal vorlesen?
Genau, ja, Goethe hat mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, wer Trockenbrot mit Lust genießt, dem wird es gut bekommen. Wer Sorgen hat und Braten isst, dem wird das Mahl nicht frommen. Ne? Also auch eine Ode ans Brot, also sehr schön.
Ja, und ans entspannte Essen. Ne? Mhm. Also eigentlich heißt der Satz ja, ist egal, was du isst. Wenn du nicht entspannt bist, dann bekommt dir das auch einfach nicht egal. Nur damals war halt Braten das Nonplusultra-Essen wahrscheinlich.
Ja.
das würden wir heute auch anders sagen.
Richtig.
Aber trotzdem, wenn man das entspannt genießt, dann ist eigentlich jede Speise für uns gut. Und jeder, der unter Stress steht, kann ja eigentlich ein bisschen schlechter, sage ich mal, einfach auch verdauen. Das haben wir ja auch schon angesprochen.
Ja.
Wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Gluten zurückkommen, ist jetzt Gluten wirklich für uns schwerer verdaulich oder schlecht? Oder glaubst du wirklich, dass es eher, wie gesagt, Zubereitungsart oder sonst irgendwas ist? Also kannst du uns darüber noch was sagen?
Genau, also es gibt, wie gesagt, schon Menschen, die es auf jeden Fall meiden müssen. Wir haben das auch in der Familie, dass wir schauen müssen, dass bei uns eine Person sozusagen kein Gluten isst. Und das muss man dann schon auf ernst nehmen. Also das ist eine Diagnose, die wird gestellt mit der Dünndarmbiopsie, oft, wo man sieht, dass eben dann Zottenatrophie ist, aufgrund eben von Antikörpern, die dann eben Entzündungsreaktionen machen. Und diese Personen müssen einfach ihr Leben lang auf Gluten verzichten. Das ist auch wichtig. Also da würde ich nie sagen, ach, probier doch mal, ne? Aber viele, also das ist wie gesagt ungefähr wahrscheinlich 1% in der Bevölkerung und die anderen, die eben auch das Gefühl haben, sie würden das Gluten im Brot nicht vertragen, das ist, nennt man sozusagen Glutensensitivität, ist noch nicht so klar, was das überhaupt bedeutet. Da gibt es auch noch nicht viel wissenschaftliche Basis zu. Und da ist einfach die Frage, ist es überhaupt das Gluten oder sind es eben diese Verarbeitungsprozesse, die da einfach fehlen, die das eben unbekömmlich für diejenigen machen. Es kann auch bei den Personen, die so das Gefühl haben, immer wenn ich was Glutenhaltiges esse, geht es mir nicht so gut und eben aber eine Zöliakie ausgeschlossen ist, da kann man dann auch mal schauen, sind es vielleicht eben diese Zuckeralkohole, also die nennt man auch Foodmaps, da ist auch, wie gesagt, alles noch so ein bisschen vage, aber da hat man zumindest gemerkt, dass wenn eben die ein bisschen mehr abgebaut werden durch diese Enzyme im Brot, dann auch durch die lange Teigführung, dass man dann auch eine bessere Verträglichkeit erreichen kann. Und dass dann eben ein sozusagen von einem High-Foodmap zu einem Low-Foodmap-Lebensmittel wird und dann auch eine bessere Verträglichkeit ist. Und bei den Nudeln zum Beispiel, wie du auch angesprochen hast, da ist das halt nicht so. Also deswegen Nudeln, Weizennudeln oder generell, die sind dann schon manchmal ein bisschen schwerer im Magen. Also ich habe das auch schon mal, es gibt ja auch zum Beispiel Reisnudeln oder eben aus von Hülsenfrüchten, die sind einfach, das würde ich auch zum Beispiel manchmal mittags, wenn man das Gefühl hat, wenn ich Nudeln esse, habe ich irgendwie so ein Kloß im Magen. Da ist es dann vielleicht günstiger, auf andere Nudelsorten auszuweichen, dass man einfach ein bisschen leichteres Gefühl dann danach hat. Das ist schon so.
Mhm. Ja, ja. Ich glaube, ich habe mal irgendwo eine Studie gefunden, wo die das gechallenged haben mit dieser Glutensensitivität. Also wirklich Proben von Menschen genommen haben, die gesagt haben, ich vertrage kein Gluten. Und das wirklich auf Immunsystemebene auch untersucht haben. Und ich glaube, da blieben noch 2% übrig von denen, die das gesagt haben, subjektiv. Ne? Sie würden kein Gluten vertragen. Und wirklich bei 2% hat man nur gesehen, dass dann eben irgendwie vielleicht mehr Entzündungsaktivität zum Beispiel im Immunsystem ist. Also und meine vage These ist ganz oft, Leute, die sagen, sie vertragen das nicht gut. Es wird, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es wird in der Ernährungsmedizin auch gerade so ein bisschen so ein Schwenk auf unser Essverhalten eigentlich gemacht, dass man gar nicht mehr Lebensmittel, Ernährungsweisen und so, da ist man einfach nicht so richtig fündig geworden, dass wir da irgendwas festzurren können, was jetzt irgendwie für Adipositas oder sonst irgendwas verantwortlich wäre im Einzelnen, sondern eher unser Essverhalten. Und ich glaube, dass Menschen, die sagen, sie vertragen das nicht wirklich, einfach vielleicht zu der Mahlzeit zu viel essen.
Ja.
Also das hört natürlich keiner unbedingt super gerne, dass er sagt, okay, möglicherweise esse ich immer zu viel.
Ja.
Aber dass eben, wenn der Magen und auch der Magen-Darm-Trakt halt ständig auch gefüllt ist, ne, weil ich vielleicht auch zu oft esse, zu wenig Pausen zwischen den Mahlzeiten habe, dass ich dann eben ja auch vielleicht, ne, mein System so ein bisschen überfordere.
Ja, ist das oder auch wenn, was du einfach, ja, ne? Wenn einfach auch die Bewegung fehlt, ne? Also wenn ich halt esse und dann die ganze Zeit nur sitze, dann geht es mir auch wirklich nicht so gut. Das muss man als immer als Gesamtkonzept sehen, ne? Wir müssen irgendwie es halt auch wieder schaffen, mehr Bewegung in die Bevölkerung zu bringen. Das ist halt nicht so einfach mit den jetzigen Lebenssituationen.
Ja, genau. Nee. Ja, da arbeite ich ja auch ganz massiv mit. Und man muss aber auch mittlerweile sagen, dass in jeder Ernährungspyramide ist Bewegung mit drin.
Ja.
Ne? Obwohl das ja nichts zu essen ist. Ja. Aber es ist gehört dazu. Für unsere, also diese zwei Faktoren Ernährung und Bewegung, sind ja welche, die wirklich einfach Hand in Hand arbeiten, auch in Hinsicht eben zum Beispiel Appetitregulation, aber eben auch Verdauungstätigkeit. Ne?
Ja.
Also, ja, genau. Ist das was du in der alltäglichen Praxis auch siehst, Bewegungsmangel?
Und auf jeden Fall. Also ich habe das ja wirklich täglich eigentlich in der Sprechstunde, dass ich da auch immer gerne darauf hinweise, dass das ein wichtiges Tool ist, auch ja auch bei mir jetzt, um da kurz so abzuschweifen, bei den jungen Mädels eben, ne, bei Menstruationsbeschwerden, da weiß man einfach auch, wenn ihr euch ein bisschen dann währenddessen bewegt, das wird euch besser tun, aber es ist eigentlich egal, in welcher Lebenslage man da ist. In den meisten Fällen ist es einfach von Vorteil und allem ja zuträglich, ne? Dass man einfach auch jetzt eben auf die Verdauung wiederzukommen, da einfach Prozesse wieder in Gang bringt, die einfach uns gut tun und die wir brauchen. Und das muss jeder für sich. Und es ist leider so, die meisten sagen ja, also die erzählen mir dann, was sie an Bewegung machen, und das ist halt in der Regel zu wenig, leider Gottes. Also weil heutzutage ist der Maßstab schon so niedrig, dass diejenigen, die da ein bisschen mehr machen, denken, sie würden schon richtig viel Sport machen. Und das ist halt leider nicht so. Also, ja.
Mhm. Ja.
Ja.
Bist du da bei den generellen Empfehlungen? Jetzt sind wir nicht mal beim Brot, aber vielleicht gehen wir noch kurz noch ein. bist du da bei den generellen Empfehlungen der WHO oder was empfiehlst du da?
Also als Mindestmaß, ne? Das gebe ich immer schon mit an, aber das ist halt auch wirklich, das ist ja allein schon für viele schwierig zu erreichen. Ja.
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 Ja. Auf jeden Fall. Also nochmal für alle vielleicht, ne, die WHO empfiehlt 150 Minuten bis 300 Minuten Ausdauerbelastung pro Woche. Das klingt erstmal super viel, aber tatsächlich, wenn man am unteren Ende bei den 150 Minuten ist, dann ist man bei knapp 25 Minuten pro Tag, die man sich bewegen soll. Und Frauen tatsächlich profitieren auch schon von dieser Menge an Bewegung. Ne? Männer müssen sich tatsächlich ein bisschen mehr bewegen für den positiven Effekt. Ja, ich glaube, wir haben ganz viel schon abgedeckt. Hast du vielleicht noch praktische Tipps, was, wenn es jetzt um Brotkonsum geht, für unsere Hörerinnen vielleicht ein, zwei, drei Tipps?
Ja, also was ich immer praktisch finde, ist, also wenn man wirklich Lust hat, sich da auch mal selbst, also nicht nur das Brot beim Bäcker zu kaufen, sondern vielleicht mal selbst sich ranzutasten. Erstmal, man braucht ein bisschen Geduld. Also man braucht auch, man muss das erlernen, so ein bisschen das Teiggefühl, sage ich mal. Aber was halt zum Beispiel super ist, wenn man nicht viel Zeit hat und trotzdem mal selber backen will, wenn man wirklich einen Teig herstellt, den man dann über Nacht in den Kühlschrank packt, in so einer Tupperbox, den rührt man sich sozusagen schnell zusammen, packt in die Tupperbox über Nacht, also mit ein bisschen Hefe zum Beispiel nur, wenn man sagt, nee, Sauerteig ist mir erst zu kompliziert, dann nimmt man halt eine kleine Menge Hefe und packt den über Nacht in den Kühlschrank. Das geht dann da ganz in Ruhe vor sich hin, hat genug Zeit zu, dass die Enzyme da sich durcharbeiten und dann am nächsten Morgen kann man da einfach nur schnell seine Teiglinge sozusagen abstechen und ab in den Backofen. Am besten, wenn es geht, auch so unter Dampf. Und dann hat man super Brötchen zum Beispiel. Ne? Das wäre jetzt so ein ganz schnelles Ding. Und generell ist natürlich am Anfang immer, wenn man jetzt mit Sauerteig noch ein bisschen Hemmungen hat, mit Hefebacken absolut auch okay, kein Problem. Nur dann, wie gesagt, würde ich auch mal gucken, wenn man jetzt ein Rezept hat, wo gleich mal ein Würfel Hefe rein soll, dass man da dann einfach das ordentlich reduziert und dann einfach die Gehzeit verlängert. Und dann nach Augenmaß selber guckt, na, wie hoch ist denn der Teig jetzt schon gegangen? Da kann man wirklich auch so ein bisschen sich mal rein experimentieren. Und in den meisten Fällen wird das dann eigentlich auch ein schönes Ergebnis.
Ja, ich finde, man kann ja auch wirklich eigentlich nicht, wie du sagst, nichts falsch machen. Also mir ist es zwar schon ein paar Mal passiert, dass ich einen Hefeteig vergessen habe, ja, und dann wird es ein bisschen schnapsig, dann riecht es auch ein bisschen nach Alkohol. das ist dann vielleicht, aber auch das kann man tatsächlich noch verbacken.
Kann man.
Ist auch kein Problem. Und Vielleicht noch da, ich habe auch noch eine Referenz gefunden. 4 Stunden Gehzeit, wenn man ein Hefebrot macht, ist ungefähr die Zeit, in der man quasi die Bekömmlichkeit wirklich massiv steigern kann. Wenn man nur 1 Stunde bis 2, ne, was in meisten Rezepten steht, macht, dann ist es vielleicht, ne, ist es auch lecker, aber vielleicht von der Verträglichkeit her eben nicht ganz so nicht ganz so dolle.
Ja, und wenn du da einen Pizzateig zum Beispiel hast, wo du eigentlich einen halben Würfel Hefe oder so reingibst, dann macht man dann eben nur 5 Gramm rein und dann lässt man den eben lange gehen und dann hast du auf deine 4 Stunden und dann ist das ein super, super Ding. Also machen wir fast jedes Wochenende.
Ja, wir auch. Ich mache das immer so, dass ich das wirklich an einem Abend vorher vorbereite, in den Kühlschrank tue und dann tatsächlich geht der fast 24 Stunden bis zum nächsten Abend, bis wir dann Pizza machen. Das ist auch so vom Handling, dann hat man nicht mehr viel vorzubereiten, man muss man nur noch ausrollen und belegen. Spart dann auch noch mal ein bisschen Zeit und es ist eigentlich immer super lecker und bekömmlich. Ja, sehr schön.
Ja.
Katharina, ich glaube, wir haben ganz viel über Brot gesprochen.
Ja.
Ich danke dir für deine Expertise.
Sehr gerne.
Und ich denke mal, ja, vielleicht picken wir uns ja sogar noch mal ein anderes Thema demnächst raus.
Alles klar.
Danke dir, dass du da warst.
Ja, ich danke dir. Es war sehr schön. Bis dann.